Willkommen zur Jahresdämmerung vom 27. Dezember 2024 mit Holger Klein,
Katrin Rönicke
und Robert Miesig. Hallo Robert Miesig.
Hallo Katrin, hallo Holger. Hi.
Schön, dass du da bist. Wer dich noch nicht kennt, du schreibst ganz viele Dinge, unter anderem, ich lese dich regelmäßig in der Taz, aber auch Bücher schreibst du. Du bist einer, der sich viel mit verschiedensten Themen im Bereich der linken Politik, sage ich jetzt mal, beschäftigt. Darf ich das so sagen?
Ja, ne? Ja, das kann man so sagen, obwohl es ist nicht das Einzige, womit ich mich beschäftige, aber ja.
Und ja. Man hört es auch ein bisschen, du bist Österreicher.
Ja, das höre ich. Ja, das hört man, ja. Das bin ich. Das bin ich, man hört es. Genau.
Und wir blicken heute mal ein bisschen zurück auf das Jahr und gucken, was wir dieses Jahr gelernt haben und was wir vielleicht im nächsten Jahr auch besser machen könnten. Mhm. Und ich habe aus einem deiner ersten Texte bei der Taz die eine Erkenntnis mitgenommen und die lautet, wer eine rechtsextreme Partei wählt, der ist auch rechtsextrem. Das ist ja was, was manchmal ein bisschen abgestritten wird.
Ja, ich glaube schon, dass das, ich meine, die Leute haben natürlich eine Fülle von Haltungen, die auch in bestimmten Grauzonen sind, aber diese Haltung, dass es eigentlich, wie soll man sagen, Menschen guten Willens sind, die das Herz am rechten Fleck haben, die sich nur irgendwie irrtümlich verwählen, das ist auch, macht es auch ein bisschen zu leicht, weil das kann schon gelegentlich mal passieren, aber nicht bei den rechtsextremen Parteien, mit denen wir konfrontiert sind, wo die allermeisten Menschen ja auch über den Medienkonsum schon wissen, wen sie sich da jetzt gewissermaßen einhandeln. Das heißt, da zu unterstellen, so einen Schleier des Nichtwissens oder nur des Ungefährens und nur des Protests und dass man dann sagen kann, um Gottes Willen, das habe ich ja nicht gewollt, weil ich habe es ja gar nicht gewusst. Ja. Also das ist ja nicht mehr tragfähig.
Wobei ja ganz oft auch gar nicht gesagt wird, so ja, die wissen es nicht, sondern die haben Sorgen, die wir ernst nehmen müssen. Das ist ja auch eine sehr oft bemühte Floskel, wenn es darum geht, nicht nur zu erklären, warum diese Parteien gewählt werden, sondern auch noch schlimmstenfalls, finde ich, von anderen Parteien dann diese Sorgen auch ernst genommen werden und dann die Themen bzw. die Botschaften auch noch mit übernommen und bespielt werden.
Ja, na gut, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe ja von Graustufen schon gesprochen, man kann ja auch sagen, es gibt verschiedene Motivationen, die einem dazu bringen, dann solche Parteien zu wählen. Und natürlich sind die Analysen nicht falsch, ganz im Gegenteil, sie sind auch sogar richtig, ja, die dann sagen, dass es sich um verschiedene Menschen oder Milieus oder Menschengruppen oder Milieugruppen handelt, die natürlich Verwundungserfahrungen, Frustrationen haben, das Gefühl, überhaupt nicht mehr repräsentiert zu sein, das Gefühl zu haben, das, was im Spiel der Politik, man kann das auch Politik nennen, verhandelt wird, das hat mit ihnen überhaupt nichts mehr zu tun. Ihre Leben werden schwerer durch, sagen wir mal, Stress, also so ökonomischen Stress und auch, aber auch durch Respektlosigkeit, durch subtile Abwertungen, was auch immer, ja. Und dass sich auf Basis eines solchen Verlassenheitsgefühls, es gibt ja auch da Studien, die heißen sozusagen Rückkehr zu den politisch Verlassenen und so weiter, sind diese Milieus dann bereit, politische Parteien zu wählen, die ihnen versprechen, sie sind das Ärgste an Antisystemparteien, das gibt. Ja? Und das kann man ja auch nachvollziehen und das ist ja auch nicht falsch. Ja? Es ergeben sich dann, glaube ich, schon so etwas wie Graustufen, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch Graustufen in der Zeitachse. Wer vielleicht aus so einer reinen Alienation, Entfremdungserfahrung mal solche Parteien wählt, ist vielleicht noch nicht sofort rechtsradikal. Ja? Aber wenn du jahrelang, wenn du dann in so einen Tunnel hineingerätst, ja, und jahrelang auch mit den Botschaften beschossen wirst, ja, dann verwandeln sich ja auch die Menschen. Die werden ja dann in einem gewissen Sinne ummontiert. Das heißt, jemand, der vielleicht vorgestern noch das Herz am rechten Fleck hat, ist übermorgen dann ein verhärteter Rechtsextremist mit einem ziemlich vollständigen rechtsextremen Weltbild. Und ich glaube, dass wir schon in einem Prozess sind in den letzten Jahren, wo das sich sozusagen realisiert hat.
Denkst du, diesen Leuten, also den Rechtsextremen, also den Wählerinnen und Wähler rechtsextremer Parteien, denkst du, denen ist letztlich klar, was sie da tun? Oder ist die Reaktanz, sehen wir da Reaktanz? Ist das eine neue Art von Klassenkampf, der wir da beobachten? Was genau ist das?
Naja.
Weil sie wählen ja gegen ihre eigenen Interessen letztlich.
Ja, klar. Das wird dich vielleicht überraschen oder dich nicht, wenn du ja auch ein belesener Mensch bist. Wir sind es ja alle. Aber schon Pierre Bourdieu hat, glaube ich, Ende der 90er Jahre geschrieben, dieser Rechtspopulismus oder wie immer es er damals formuliert hat, Rechts- oder Rechtsradikalismus, ja wurscht, ist eine Revolte, aber eine Revolte in perversen Formen. Ja? Insofern können wir natürlich sagen, es hat sozusagen Elemente eines pervertierten Klassenkampfs. Ja? Das ist auf jeden Fall. Ein Klassenkampf, der aber halt quasi so ausgetragen wird, dass man sich sozusagen selber ins Knie schießt oder wie man das salopp formulieren mag. Und wo ich schon den Eindruck habe, und das ist mehr als ein Eindruck, das kann man aus Studien hören, aber das sehen, entnehmen, aber man kann es auch, wenn man mit den Menschen spricht, sowohl um die es geht, als auch mit denjenigen, die mit diesen Menschen konfrontiert sind, zum Beispiel Politiker und Politikerinnen, dann hat sich da so viel Wut oder auch Bitternis, ja, aufgestaut, aus verständlichen Gründen bis zu einem gewissen Grad, ja, die dann nur mehr destruktiv ist, ja. Also ein europäischer Premierminister hat zu mir mal gesagt, nachdem er so Begegnungen mit Wählern oder Bürgerinnen und Bürgern dieser Art hatte, hat man ja dann auch als Politiker, weil man ja auch weiß mittlerweile, man hat da Meter zu gehen, um Vertrauen zurückzugewinnen, um zu erklären und so weiter. Und er hat gesagt, irgendwie, das hat überhaupt keinen Sinn mehr, die Leute blaffen einem nur mehr an und hat den Satz gesagt, an den ich mich dann wirklich wörtlich noch erinnere, sie wollen uns auf den Knien sehen. Ja? Das heißt, es gibt dann so etwas, die Wut wird dann nur mehr destruktiv und man will dieses System, das man als dysfunktional oder für sich negativ empfindet, einfach nur mehr zerstören, ja? Und quasi den Laden anzünden. Ja? Und das ist, glaube ich, schon eine, also ich glaube, so kann man das circa beschreiben, umkreisend, wenn man so beschreibend umkreisen.
Jetzt ist Österreich ja ein Stück weiter als Deutschland mit der Beteiligung der Rechtsextremen an der Macht. Ist das Ergebnis eigentlich, wenn du jetzt auf Österreich guckst oder Österreich mit Deutschland vergleichst, das Ergebnis tatsächlich so destruktiv, wie diejenigen, über die wir gerade geredet haben, es sich zu wünschen scheinen?
Naja, so ist es dann eh nicht. Also erstmal, Österreich ist ein bisschen ein Sonderfall. Ja? Wir sind große Experten für den Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus, aber halt keine Experten darin, wie man ihn wieder loskriegt. Ja?
Wir auch nicht, wir brauchten auch fremde Hilfe.
Ja, ja. Aber wir haben ja das im Grunde, dieses Phänomen seit 1986. Ja? Also das wissen ja wahrscheinlich die wenigsten eurer Zuseher, weil wer kennt sich schon mit so einem näppigen, unbedeutenden Land wie Österreich aus, aber im Jahr 1986 wurde Jörg Haider zum Vorsitzenden der FPÖ gewählt. Und in einem gewissen Sinne kann man sagen, dass wir es noch länger haben, weil wir hatten ja die FPÖ schon vorher, die ja auch schon vorher ihre Geschichte hatte. Das ist eine Partei von NS-Veteranen, also der Gründer der FPÖ, soll man nicht vergessen, oder die Gründungszentralfigur, war SS-Brigadeführer und was weiß ich was alles. Und er war sogar Mitglied in Hitlers Berliner Reichsregierung. Ja? Also der höchste österreichische Nazi, wenn man so will. Er war Staatssekretär für Landwirtschaftsfragen, also jetzt nicht unbedingt Himmler, ja, aber immerhin, er war Mitglied dieser Regierung und hat dann, es wurden dann sozusagen, ich mache da einen Schnelldurchlauf durch die Nachkriegszeit, es wurde so ein Sammelbecken für frustrierte Ex-Nazis gegründet und aus dem heraus ist dann, glaube ich, 1956 die FPÖ entstanden und an der Spitze waren nur sozusagen ehemalige große NS-Funktionäre in dieser Zeit. Ja. Und diese Partei hat sich aber sozusagen gewandelt. Ja. Also zunächst einmal wurde sie immer mehr auch zu so etwas wie einer nationalliberalen Partei. Mhm. Ja. Also selbst diese Nazis haben sie dann gewandelt, nicht der, über den ich gesprochen habe, der ist irgendwann mal gestorben, aber ein anderer, der dann sein Nachfolger war und der selbst sozusagen SS-Sturmbahnführer oder so irgendwas war, der hat sich dann schon zu einem anständigen, zivilisierten Nationalliberalen gewandelt.
Also war die FPÖ mal sowas wie zumindest Teile der FDP bei uns?
Genau, und das spielte, glaube ich, auch eine Rolle für diesen Wandel, weil Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre haben diese FPÖ, die ja auch ein bisschen so dadurch, dass sie diese NS-Vergangenheit hatte, eine Paria-Partei natürlich war, haben diese Funktionäre schon das Bedürfnis gehabt, ja, wir wollen auch so werden wie die FDP. Ja? Schau, wie anerkannt dieser Genscher und wie sie alle hießen sind. Und so wollten sie auch werden. Ja? Also das war dann ein Vorbild, das sie selbst dann auch quasi mitzivilisiert hat. Ja? Und da bin ich auch großmütig in dem Sinne. Also Friedrich Peter, das ist dieser historische Anführer der FPÖ, war sicher dann am Ende ein anständiger Mensch. Ja? Und dass der sozusagen mit 20 Nazi war, war er halt. Ja? Also man muss jetzt, da bin ich durchaus bereit, Leute dann auch nach dem zu beurteilen, was sie aus ihrem Leben gemacht haben und wie sie sich gewandelt haben. Ja? Und diese, also sozusagen diese FPÖ hat dann sozusagen so einen, diesen Wandel gemacht zu einer rechtsliberalen Partei, aber wahrscheinlich linker als die FDP heute. Ja?
Das ist nicht schwer.
Und hat dann sogar 3 Jahre lang mit der Sozialdemokratie koaliert. Ja? Und
das ist wieder so eine Parallele. Ne?
Das war ihr Wählerpotenzial, aber nicht wirklich populär. Das heißt, mitten in dieser Regierungsperiode ist die halt runtergefallen von 4% auf 3%, auf 2%, auf 1% in Umfragen. Ja? Mhm. Und in dieser Krisenmoment der FPÖ hat Jörg Haider als Rechtspopulist die Führung an sich gerissen und seit 86 diese Partei zu einer zunehmend rechtspopulistischen Partei gemacht, würde ich sagen. Da würde ich den Begriff des Rechtsextremismus noch nicht verwenden. Und die wuchs dann immer weiter, kam im Jahr 2000 das erste Mal in eine Regierung, dann mit den Konservativen in eine Rechts-Rechts-Koalition, kann man nennen.
Damals hat die EU noch auf sowas reagiert.
Damals hat die EU noch auf sowas noch reagiert, ja. Und natürlich war Jörg Haider ein schlimmer Finger. Aber wenn man heute Reden von Jörg Haider hört oder Interviews zu den Thematiken Migration und so weiter und so fort, dann ist es bei Weitem von den Tonlagen und Zungenschlägen weniger arg und fies als das, was man heute schon aus dem Mainstream hört. Das soll man auch nicht ganz vergessen. Ja. Und ja, gehen wir jetzt so durch, brauchen wir jetzt nicht jedes Detail ansehen, aber die FPÖ hat sich in den letzten Jahren dann massiv radikalisiert und ich würde sagen, sie hat sich von einer rechtspopulistischen in eine rechtsextreme Partei verwandelt. Und ist jetzt nur mal.
Aber ist sie destruktiv? Also ist Österreich jetzt, also wenn ich solche Parteien wähle, weil ich ja das bestehende System für dysfunktional, zumindest für mich dysfunktional halte, dann erwarte ich ja, dass wenn so eine Partei mit Macht betraut wird, dass das System dann für meinen Geschmack funktionaler wird. Hat das funktioniert in Österreich? Wie oft habe ich jetzt Funktion gesagt?
Ja, wenn diese Partei, also da rede ich wirklich für die FPÖ, ich würde das nicht generalisieren, ja, und für die FPÖ in der Vergangenheit, ja. Wenn sie an die Regierung kommt, ist sie natürlich nicht disruptiv, ja, so, sondern sozusagen, sie ist ja dann meistens auch in einer Koalition mit den Konservativen und bisher immer in einer Koalition, wo die Konservativen die Stärkeren waren und sie die Schwächeren, soll man ja auch nicht ganz vergessen. Da ist sie überhaupt nicht disruptiv und da spielt dann tatsächlich auch nochmal hinein, dass die FPÖ schon so lange existiert, dass sie natürlich in den Routinen des Funktionierens unserer Institutionen nicht nur involviert ist, sondern total auf das trainiert ist. Ja? Das heißt, die kennen sie bis zu einem gewissen, die sind so weit Teil des Systems, dass sie sich gar nicht vorstellen können, disruptiv zu sein, wenn sie dann mal regieren, zumindest bisher. Ja? Jetzt ist natürlich die Situation jetzt anders potenziell, weil man hat mit Herbert Kickl einen viel radikaleren und auch destruktiveren und auch nicht selbstironischen, also alle bisherigen Anführer waren so selbstironisch gebrochen, so wir sagen zwar Scheiße, aber ihr wisst eh, dass wir es nicht ernst meinen, ja, so irgendwie. Das ist bei Kickl sicherlich anders, ja, und außerdem sind sie jetzt stärkste Partei, aber sie regieren jetzt nicht im Bund, so, das ist jetzt der Stand. Ja. Sie regieren aber mit und zum Teil mittlerweile auch als stärkste Partei in 5 Bundesländern, also Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und irgendein Bundesland habe ich jetzt vergessen, Vorarlberg. Ja. Und in der Steiermark sind sie stärkste Partei. Sie sind natürlich unterschiedlich in den jeweiligen Ländern, ja, muss man auch dazu sagen. Manche sind dann gemäßigter oder also so auch vom Habitus weniger Konfliktmenschen, sondern wollen dann eh eigentlich alle umarmen. Da gibt es ja natürlich auch solche Typen. Also das, da muss man das dann raushalten. Also ich sehe dann in den Ländern selber nichts wirklich Disruptives, aber ein Umschwenken in sehr, sehr viel, also in einen sehr harten Konservatismus, weil es ja dann sozusagen eine rechte ÖVP mit einer rechten FPÖ koaliert, was in vielen Politikfeldern keinen wahnsinnigen Auswirkungen hat. Es handelt sich auch um Länder, die in Österreich nicht so viele Kompetenzen haben. Also sozusagen ihre rechten Flaggschiffe setzen sie dann in den Cultural Wars, ja. Also dann wird halt so wie jetzt in der Steiermark wird verboten das Gendern, und in Niederösterreich hat man eingeführt, was an sich eine ganz gute Idee ist, in den ländlichen Raum, der so peripher ist, dass es sozusagen gar nichts mehr gibt, dass man fördert die Ansiedelung von Gastwirtschaften, und da steht dann halt auch drinnen, die Förderung bekommst du nur, wenn es lokale Küche gibt. Also wir nennen das dann Schnitzelbonus, und die Pizza darf, also ist ja völlig verrückt, ja. Also wenn ich in einem völlig aufverlassenen Dorf lebe, bin ich über eine Pizzeria genauso froh wie über ein Gasthaus mit Schnitzel, aber gut, das ist halt auf solchen und Kopftuchverbot, also auf der, diese Kulturkampfthemen setzt dann die FPÖ in den Ländern selbst. Und in der Wirtschaftspolitik ist es halt da ein harter Rechtsruck, was dann auch heißt, ein Ruck zu normalen rechter, rechtsliberaler, pro-reichen Politik. Ja? Also die Industrie, die Industriellen und die Lobbyisten der großen Konzerne sind über die Wirtschaftsprogramme und das Regieren der FPÖ in aller Regel sehr glücklich. Da gibt es dann sozusagen Reduktionen der Köst, also also sozusagen der Konzernsteuern. Da gibt es dann 12-Stunden-Tag. Da gibt es dann, wie im letzten Regierungsprogramm bei der Bundesregierung, wo die FPÖ beteiligt war, im Programm zumindest akkordiert quasi Einführung von Hartz IV in Österreich, ja? Was sie dann nicht realisieren konnten, weil sie halt wegen Ibiza aus der Regierung gefallen sind. Ja? Also die Partei der kleinen Leute fickt dann die kleinen Leute. Ja.
Merken die kleinen Leute das denn eigentlich? Oder reicht es denen, dass es ein Schnitzel und ein Genderverbot gibt?
Nö, deswegen wählen sie sie dann immer wieder ab.
Ach so, und dann aber immer wieder rein.
Die kleinen Leute merken das, und dann, also sozusagen, die FPÖ macht dann natürlich auch Fehler, oder die ÖVP, das ist ja dann immer eine Koalition. In der ersten FPÖ-Regierungsbeteiligung unter Schüssel, also Wolfgang Schüssel, ÖVP, wurden einige, sagen wir mal sozusagen, giftige neoliberale Reformen eingeführt. Es sollte eine Pensionsreform geben, die dann verhindert worden ist durch Mobilisierung von Gewerkschaften, oder nicht vollständig, aber die Giftzähne wurden da gezogen. Es wurden dann im Gesundheitssystem Selbstbehalte eingeführt, also sozusagen höhere Kosten für Patienten und so weiter und so fort. Und das hat dann natürlich ihnen wiederum das Wählerpotenzial untergraben. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass es innerhalb der Partei zu Konflikten gekommen ist, weil wenn man sieht, die Umfragen gehen nach unten, dann fängt man zum Streiten an. Nicht? Mhm. Und das hat dann die Partei wieder zerrissen, und das hat dann letztlich dazu geführt, dass sie wieder aus Regierungen gefallen sind. Ja? Bei der letzten Regierungsbeteiligung sind wir nicht so weit gekommen, weil da sind sie schon wegen dem Ibiza-Video rausgefallen. Ja.
Wenn du das jetzt auf Deutschland versuchst zu übertragen, also wir haben ja dieses Jahr ganz besonders gesehen, dass die, insbesondere die rechten Parteien, unseren Rechtsextremen hinterhergelaufen sind in Wort und teilweise Tat, vermutlich auch in Gedanken. Denkst du, dass sich das hier so ähnlich entwickeln wird wie Österreich, oder ist Deutschland dann doch nochmal anders?
Naja, Deutschland ist jetzt sozusagen zeitlich hinten nach, wenn man so will. Ja. Und jetzt könnte man sagen, das ist auch ein Vorteil, weil dann kann man auf andere Länder schauen und schauen, dass man deren Fehler nicht nachmacht. Ich sehe das aber im Augenblick nicht, ja, dass Deutschland nicht nahezu alle Fehler macht, oder auch die deutschen Parteien, nämlich wenn der rechte Populismus und der Rechtsradikalismus Themen setzen, dass man dann quasi in die Richtung dann nachtorkelt, ja, und damit noch mehr das Themenfeld verstärkt. Ja. Es ist jetzt natürlich auch, man kann es ja jetzt nicht nur auf die Dynamik innerhalb des politischen Systems sich schauen, man muss ja dann auch schauen auf die Dynamik innerhalb des medialen Systems, ja, des hergebrachten medialen Systems, aber des neuen medialen Systems bis hin zu Social Media, diese Erregungs-, Empörungs- und Polarisierungsmaschinen, die haben darauf dann natürlich auch einen Einfluss. Insofern sind Parteien hier nicht immer Akteure, sondern auch in einem gewissen Sinne Getriebene oder gibt gebeutelt von einer Realität, die sie gar nicht so unmittelbar beeinflussen können. All das führt schon dazu, dass ich ein bisschen die Sorge habe, dass das in Deutschland einen nicht ganz unähnlichen Weg geht. Jetzt wissen wir natürlich, dass es in Deutschland, in den alten Bundesländern Westdeutschlands nochmal anders ausschaut beim jetzigen Stand als in den neuen Bundesländern. Und bis zu einem gewissen Grad sehe ich schon, dass es so bis jetzt immer noch so eine Art von Immunreaktion auch bei den Wählerinnen und Wählern gibt. Also in vielen westdeutschen Ländern kommt die AfD nicht so wirklich über 20%, aber ja. Wissen wir ja alles, aber das kann alles noch kommen, nicht?
Ich wollte gerade sagen, sie wird stärker. Ja. Interessant fände ich nochmal von Österreich zu lernen oder von dem, was bei euch passiert ist, vielleicht so einen unterm Strich zu machen, weil du sagtest gerade schon, es ist so in Wellen, also man wählt sie dann noch wieder ab und dann ist man aber wieder mit der nächsten Regierung unzufrieden und dann wählt man sie doch wieder, weil sie gegen das ganze System sind und dann führen sie eine neoliberale Politik durch und letztendlich geht es eigentlich den unteren Klassen hinterher schlechter. Bleibt das dann unterm Strich so stehen oder ist das auch eine Pendelbewegung? Also weil richtig blöd, gerade für die, die nicht so viel haben, wäre es ja, wenn sie dann zwischendrin immer wieder solche Parteien an die Macht wählen, die ihnen dann noch mehr das Sozialgeld kürzen oder wie auch immer das in Österreich heißt, bei uns ist es inzwischen Bürgergeld, mal gucken, wie es nächstes Jahr dann genannt wird. Und das bleibt aber stehen, also dass sozusagen diese Negativauswirkungen von so einer Zwischenperiode, wo mal wieder die Rechtsextremen an der Macht sind, bestehen bleiben, auch wenn hinterher wieder andere regieren.
Also erstens mal, das Gedächtnis der Wählerinnen und Wähler ist kurz. Mhm. In dem Moment, wo die aus der Regierung fallen, haben sie mal sozusagen quasi mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr eine schlechte Presse und die Leute sehen sie und keiner will sie wählen. Und nach einem halben Jahr hat man das sukzessive vergessen. Jetzt grosso modo gesagt. Ja, natürlich, die FPÖ ist auch geschickt und auch gut darin, dann diese diskreditierten Führungsschichten vollkommen abzuschneiden, zum Teil auch aus der Partei auszuschließen und scheinbar glaubwürdig zu sagen, wir sind jetzt ein neuer Anfang. Ja? So. Und das kommt bei den Leuten auch an, abgesehen davon ist es ja eh vergessen dann, relativ schnell. Das ist die eine Geschichte. Das kann man auch verstehen, weil in der Zwischenzeit machen andere Parteien Blödsinn und machen andere Parteien Fehler oder empörungswürdiges Zeug. Natürlich konzentriert sich dann natürlich die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger auf den Fehler, die aktuell regierenden Parteien machen und die Opposition, die rechte Opposition, dass die vorher auch ein Plätzchen gemacht hat, natürlich vergisst man das dann sukzessive. Das Zweite ist, dass man, glaube ich, ein bisschen die Klischees, die wir alle im Kopf haben, ein bisschen korrigieren müssen. Es ist ja, man kann ja jetzt nicht so sagen, die untersten Klassen wählen dann eine rechtspopulistische Partei und dann werden denen dann quasi sozusagen das Bürgergeld, die Sozialhilfe, wie immer sie jeweils heißen, in den verschiedenen Ländern gestrichen, weil es sind ja dann nicht unbedingt die Empfänger von Bürgergeld und Mindestsicherung und so weiter, die diese Parteien wählen. Es ist ja dann sehr oft auch die durchaus gut verdienende und auch steuerzahlende, arbeitende untere Mittelschicht und Mittelschicht. Also Arbeiter, Angestellte, Arbeitnehmermilieus. Ja? Aus einer Mischung aus ökonomischen Motiven, weil die haben sogar was davon, also glauben was davon zu haben, wenn man sagt, okay, ihr müsst jetzt weniger Steuern zahlen, dafür kriegen andere weniger Mindestsicherung, ja. Weil sie sehen sich ja als die arbeitende Mitte, die hart arbeitet und zu viel Steuern bezahlen muss. Ja. Das spielt dann natürlich hinein. Und das Zweite sind dann natürlich kulturelle Motive. Wenn zum Beispiel sozusagen Fabrikarbeiter eher nicht in der Stadt, sondern eher am Land das Gefühl haben, die progressiven Parteien sind eher auf urbane Mittelschichten orientiert, Akademikerschichten und haben sozusagen kulturell mit ihnen relativ wenig zu tun, während die FPÖ auf jedem Volksfest am flachen Land ist und den Eindruck erweckt, wir sind eure Stimme, insbesondere in kulturellen, lebenskulturellen Habitusfragen.
Was machen wir denn damit? Also das war ja auch jetzt gerade nochmal in den USA so ein besonders krasser Dämpfer mit der Wahl von Donald Trump, was ja ganz ähnlich funktioniert hat. Also ich habe hinterher eine Wahlanalyse gehört. Natürlich ging es darum, dass Leute das auch wegen der Migration, also das Thema Migration hat ja auch da sehr stark gezogen, dass selbst Menschen, die selbst eingewandert sind, gesagt haben, nee, aber ich finde, andere sollten jetzt hier nicht illegal einwandern. Und aber auch dieses nach unten treten letztendlich. Also das Gefühl, dass die Demokraten dafür stehen, dass Leute, die nicht arbeiten, Geld bekommen sollen. Und dass das eben als ungerecht auch empfunden wird. Warum soll ich arbeiten und andere arbeiten nicht und bekommen dafür Geld? Und tatsächlich scheint das auch ein großer Faktor gewesen zu sein, dass man sagt, gut, dann wähle ich jetzt Donald Trump. Wie sollen linke Parteien, wie gehen wir als eher linke Personen oder einfach nur Demokraten? Es geht ja da nicht nur um soziale Fragen, sondern es geht ja auch immer wieder um die Frage, was passiert eigentlich mit der Demokratie? Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in Österreich jetzt nicht so gefährdet, aber in den USA ja durchaus. Und in Deutschland muss man befürchten, auch.
Ja, in Österreich ist es auch gefährdet. Ich meine, wir haben jetzt Regierungsverhandlungen in einer Drei-Parteien-Konstellation aus ohne FPÖ und die müssen ja erstmal erfolgreich sein. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, dann schauen wir uns an, was dann kommt. Ja, also ist ja jetzt nicht so in Stein gemeißelt, ist das noch nicht, dass das jetzt knapp der Schuss an uns vorbeigegangen ist. Das ist das eine. Ich meine, ich glaube, man sieht das auch in also Einwanderer oder Kinder von Einwanderer in den USA haben auch Trump gewählt. Menschen mit spanischem Hispanics-Hintergrund haben in einem erheblichen Maße Trump gewählt. Ich glaube, bei den Männern, bei den männlichen Hispanics-Wählern über 50% sogar. Sogar schwarze Wähler trotz des Rassismus haben jetzt nicht dramatisch, aber glaube ich zwischen 12% und 20% männliche Schwarze in den USA Trump gewählt. Gut, Schwarze sind nicht Einwanderer, das muss man ja auch mal mehr sagen. Ja. Also sind schon gar nicht Einwanderer und sozusagen die Verschleppungsgeschichte ist viele Generationen her. Bei den Hispanics ist es natürlich auch so, dass es zwar Einwanderer sind, aber die Einwanderungsgeschichte, ich meine, dort hast jeder jemand, der halt sozusagen nochmal Gonzales heißt, weil sein Urgroßvater, 6 Generationen entfernt, in die USA eingewandert ist, heißt dort auch Hispanics, genauso wie jemand, der vor 3 Wochen gekommen ist, woran man schon sieht, dass diese Begriffe auch ein bisschen verrückt sind. Ja? Weil ich meine, dann bin ich auch Einwanderer, weil mein Großvater und meine Großmutter kamen in dieses Land, also ich bin sogar 2. Generation, oder was bin ich? Dritte Generation, ja? Ja, so. Es ist aber trotzdem absurd, ja? Verglichen mit einem syrischen Kind, das als 4-Jähriger vor 5 Jahren gekommen ist und heute 9 ist. Ja? Also ich meine, habe ich ja wenig gemeinsam und jetzt könnte man beide Einwanderer nennen. Ist ja absurd. Ja? So, dann gibt's, und das Gleiche stellen wir in Österreich fest. Ja? Also es gibt sehr viele Einwanderer, die FPÖ wählen. Ja? Also vor allem aus Kulturen, die eher recht sind, und darauf auch anspringen können, ja, also Kroaten, Serben und so weiter, ja, also aus Ländern des Balkans, das hast du jetzt gesagt, da wählen viele FPÖ, ja, immer schon, also nicht immer, aber sozusagen schon seit vielen Jahren. Die FPÖ schafft es dann auch selber gut, immer sozusagen die Grenze zwischen dem guten Ausländer und dem bösen Ausländer zu verschieben. Ja? Bis, also in den ganzen Nullerjahren waren die guten Einwanderer die christlichen Einwanderer aus Osteuropa und dem Balkan. Und die bösen Einwanderer waren dann vor allem die Muslime und vor allem die Türken. Früher haben dann auch noch zu den Bösen eigentlich die Bosnier gehört, ja, weil die waren muslimisch und vor allem waren es dann auch viele, die zum gleichen Zeitpunkt gekommen sind, also damit da auch tatsächlich eine gewisse Überforderung zeitweise von Systemen wie Schulsystem waren. Ja, so waren dann Bosnier, haben dann zu den bösen Ausländern gehört. Heute gehören die Bosnier natürlich längst zu den guten Ausländern, während man vor allem die muslimisch, türkisch, syrisch, afghanischen Ausländer als die Bösen geframed hat. Und jetzt gibt es hier schon eine Veränderung, weil die türkischen Einwanderer ja jetzt schon sehr lange hier sind, zumindest Teile davon, gehen die türkisch und sind immerhin muslimische Einwanderer, übersiedeln gewissermaßen in der Rhetorik der FPÖ langsam kontinuierlich ins Lager der guten Ausländer, während die Bösen sind die Syrer und die Afghanen. Da wird dann gesagt, sind Messerstecher. So.
Sehr deutsch auch. Das ist kein österreichisches Phänomen.
Total kein österreichisches Phänomen. Ich finde es nur total interessant, weil es in Österreich eben mittlerweile dazu führt, in Deutschland wahrscheinlich auch, aber vielleicht noch nicht in diesem Ausmaß. Deswegen gibt es da auch weniger Studien und Berichte drüber. Na, gibt es auch Berichte übrigens, ja. Habe ich auch schon gesehen, Reportagen. Aber in Österreich kenne ich das, dass türkische Einwanderer, die seit zwei Generationen da sind, die vielleicht sich was aufgebaut haben, die ein Unternehmen haben, die versuchen, ihre Kinder in guten Schulen zu geben, um hier den Bildungsaufstieg zu machen. Erstens mal sagen, wir wollen nicht, dass so viele kommen, weil die Menge schafft dann sozusagen einen Qualitätssprung, wo die Probleme zunehmen und unsere Kinder sind dann die Opfer, weil sie quasi dann wenn es nur mehr Jugendbanden im Park gibt, habe ich Angst, dass mein Sohn auch in so eine Jugendbande hineinkommt und das will man ja nicht. Ja? So, deswegen haben die aus diesen Gründen schon Probleme mit mehr Zuwanderung und dann machen natürlich auch die Zuwanderer einen Unterschied zwischen denjenigen, die sozusagen ein Unternehmen haben und fleißig sind und in der Früh aufstehen und die Kinder in die Schule bringen und denjenigen, die nur im Park herumlungern und Drogen verkaufen. Ja? Also sozusagen diesen Unterschied machen die ja selber. Und wenn diese Probleme sich in ihren Vierteln nochmal häufen, also mit Jugendkriminalität, besonders viele Messerstechereien in einem bestimmten Bezirk und so weiter und so fort, dann sagen diese türkischen Einwanderer mittlerweile, ich wähle jetzt die FPÖ. Ja? Aus ganz verständlichen, also aus ganz simplen Gründen manchmal, ja, die machen ein Lokal auf, ein Restaurant an einem bestimmten Platz, wo sie sich gedacht haben, jetzt verdiene ich viel Geld damit und dann wird dieser Platz irgendwann mal durch eine kleine Minderheit von zukunftslosen Jugendlichen, die zugewandert sind, zu einer Rambazamba-Zone und sie können ihre Lokale um 20 Uhr zusperren, weil sie keiner mehr dorthin traut. Ja? Na, was machen die? Die sind der Meinung, die sollen weg. Ja? Mhm. So, also das hast du natürlich und das sind unsere Beispiele für diese erstaunlichen Geschichten, die wir aus den USA hören. Es ist bei uns nicht sehr viel anders. Es gibt aber, ich gebe zu, jetzt habe ich keine Antwort darauf gegeben, wie progressive linke Demokraten damit umgehen. Ich bin sozusagen noch ein bisschen beim Beschreiben einer komplexen Welt. Ja? Mhm.
Was dieses Jahr politisch Interessantes passiert ist in Deutschland, war im Januar die Neugründung einer Partei, nämlich des sogenannten Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie schätzt du diesen Verein ein?
Puh. Also er ist mir nicht sympathisch, ja, das ist das Erste. Ja. Und in Wirklichkeit kombiniert er ja sozusagen das Schlimmste aus vielen Welten. Ne?
Ich würde gerade sagen, worst of all worlds. Ja. Von links und rechts das Schlechteste.
Genau, also sozusagen einen gewissen Autoritarismus.
Also links sind die nicht.
Migrationsfeindlichkeit von rechts und bestimmter poststalinistischer Autoritarismus, den es in der Linken auch immer gegeben hat, das kombiniert es. Ja.
Pazifismus ist auch sehr wichtig.
Pazifismus, gut, das ist an sich nichts Böses, ja, im Gegenteil. Ja.
Ich glaube, die meinen aber eher Pazifismus à la Russ.
Sowieso, ja. Und vielleicht ist das auch naiv und lasst uns doch verhandeln statt Dings. Also, ja, so. Dann kombinieren sie noch, kommt dann zu etwas, ein Hang zu Verschwörungstheorien. Ja? Die Eliten, aber auch sonstige sinistre Kräfte, die irgendwo Fäden ziehen und alles ist nur gemacht durch finstere Pläne von Bösen. Diese Verschwörungstheorien, die natürlich jetzt besonders grassieren im rechten Milieu oder in dem, was man Schwurbler-Milieu genannt hat, hat es ja im linken Bereich auch immer gegeben. Und selbst vernünftige Haltungen der Linken hatten manchmal auch so Abgleitflächen ins Verschwörungstheoretische. Also ich kann sozusagen eine makroökonomisch total konzise Analyse des Neoliberalismus machen und kann auch sagen, dass es neben der Makroökonomie auch nochmal natürlich Machteffekte gibt, dass sich sozusagen die Reichen die Politik kaufen können. Ja. Aber der nächste Schritt ist dann manchmal für welche gewesen, ja, das wurde von langer Hand vorbereitet und die böse Kräfte wie der Herr Hayek und die Mont-Pelerin Society und gleichzeitig dann das World Economic Forum, das sind sozusagen quasi die Strippenzieher, die da die eine Art von Masters of the Universe, ja. Ja, Masters of the Universe waren Begrifflichkeiten, die du auch in der Linken findest. Und es ist ja nicht ganz falsch irgendwie auch. Es ist nur dann, wenn es sozusagen so ein verschwörungstheoretisches Abgleitfläche bekommt, dann so quasi eine Art von Antikapitalismus für dumme Kerle.
Eine schöne Zusammenfassung des BSW.
Das ist Antikapitalismus für dumme Kerle, gefällt mir. Ja.
Ja, ist ein bisschen geklaut, wenn irgendein deutscher oder österreichischer Sozialdemokrat des 19. Jahrhunderts, also von 1880, hat den Antisemitismus mal genannt, den Antikapitalismus für dumme Kerle. Mhm. Ja? Und jetzt spielen diese Verschwörungstheorien nicht immer mit Antisemitismus, manchmal schon auch, aber die Struktur ist ein bisschen ähnlich, ja.
Ja, voll. Du hast gerade schon gesagt, diese sinisteren Kräfte, das sind ja traditionell eben die Juden gewesen. Und ich glaube, auch an Antisemitismus haben wir in diesem Jahr nochmal ein paar neue, aber es ist eben doch wieder recht stark aufgeflammt. Ich fand es sehr schön, wie du aber trotzdem versucht hast, so ein bisschen die Waage zu halten. Weil man hat ja oft den Eindruck, in der Gesellschaft gibt es die einen, die sagen, ja, das ist jetzt antisemitisch. Also wenn an irgendwelchen Demonstrationen für Palästina dann from the river to the sea oder sowas gerufen wird, ist ja klar antisemitisch. Aber dass es eben so ein sowohl als auch gibt, nämlich auf der anderen Seite eben auch sehr starke Interessen darin liegen zu sagen, ja, wir sind auch total gegen Antisemitismus und zeigen deswegen mit dem Finger auf den Araber. So, und der ist nämlich eine ganz fanatische und fiese Gestalt. Und das spielt ja dann auch wieder ganz gut rein in dieses Erstarken auch der Rechten. Also fand ich wirklich auch oft schwer zu navigieren dieses Jahr.
Ja.
da irgendwie so den goldenen Mittelweg zu finden, weil es natürlich einem auch jemand wie Netanyahu nicht so leicht macht, Israel zu verteidigen gegen Antisemitismus.
Ganz im Gegenteil, ich meine, Netanyahu ist das Schlimmste, was Israel jemals passiert ist. Also sozusagen, wenn jemand die Existenz dieses Staates gefährdet, dann ist es diese radikale Regierung, die an jeder Stelle eskaliert und damit ihr Land auch isoliert. Ich würde auch übrigens gar nicht sagen, dass von the River to the Sea automatisch antisemitisch ist. Ja? Also sowohl von der palästinensischen Seite und auch von der Friedensseite und von einer romantischen Versöhnungsseite war die Parole from the river to the sea zum Beispiel auch immer eine Parole für eine Art von, für eine Idee eines gemeinsamen binationalen demokratischen Staates der Araber und der Juden im jetzigen Gebiet von Israel und Palästina. Genauso wie übrigens umgekehrt, das wird ja nie dazu gesagt, in der Ursprungscharta von Likud drinnen die Parole, also sozusagen die Formel ist, from the river to the sea, there will be only Israeli authority. Ja? Oder nicht authority, was ist es? Sovereignty. Ja? So. Ist das jetzt genozidal? War sie ja nicht genau. Die romantische, binationale, wir sollen uns alle gemeinsam lieb haben, Fantasie ist vielleicht nicht rational oder nicht realistisch, aber sicherlich nicht genozidal. Und manche Hamas-Anhänger kennen From the River to the Sea durchaus auch genozidal meinen. Ja, so würde ich auch sagen, eben hängt sehr, sehr, sehr vom Kontext ab.
Wobei alleine diese Ambivalenz, die da drin steht, also dass man es derart überhaupt erstmal einordnen muss, bevor man drüber redet oder bevor man diesen Slogan sagt, sollte eigentlich schon Grund genug sein, sich irgendwas anderes auszudenken, was man auf seine Plakate schreibt.
Ja, klar.
Also jedem das Seine, jedem das Seine steht auch am Eingang vom Buchenwald und ich kann es auch sehr gut herleiten und zwar aus der Antike. Das ist, weiß ich nicht.
Ja, freilich, ja, du hast völlig recht, hast du natürlich völlig recht, aber gleichzeitig diese Unterstellung, dass irgendjemand, der heute irgendwie sozusagen vielleicht unbedacht irgendeine Formel benutzt, die er sozusagen irgendwo gehört hat und nicht notwendigerweise reflektiert, jetzt gleich antisemitisch motiviert sei, ja, ist auch, also sozusagen dieses Agieren mit dem voreiligen Verdacht und auch der Diskreditierung, ja, also ich meine, es ist schon so, logischerweise, und das ist ja sozusagen PR-mäßig seit Jahren auch ein Ziel gewesen der israelischen Rechten, alle Kritik an Israel möglichst als antisemitisch zu framen, weil man damit jede Kritik delegitimiert. Und das backfired natürlich, wenn man jede moderate Kritik delegitimiere, sodass die Moderaten dann die Klappe halten, dann heißt das ja nicht, dass keine Kritik mehr auftritt, sondern dass die Radikalen und die Heißsporne dann die sind, die den Platz zum Sprechen bekommen und vielleicht sogar mehr Zulauf bekommen, weil man sozusagen Teile der Moderaten in deren Lager treibt. Ja? Mhm. Das ist eine ganz, ganz fatale Strategie. Außerdem finde ich es auch halt sozusagen quasi diese Art und Weise, jeden, der nicht einer eigenen Meinung ist, sofort zu Schweigen bringen zu wollen. Sei das in dieser Form, indem man sozusagen quasi jede Kritik delegitimiert, sei es aber auch von der anderen Seite, von den Narren der anderen Seite, die natürlich nicht diese Delegitimierungsstrategien gut fahren können, aber die dann überall hingehen und jeden niederschreien, als, wie heißt es dann, Komplizen eines Genozids, ja? Selbst die wohlmeinendsten Menschen. Ja, die wohlmeinendsten Menschen oder die Menschen, die sozusagen in einem schwierigen, verminten Terrain versuchen, drüber zu segeln, ja, werden dann erstens als Komplizen eines Genozids geframed, einerseits und andererseits schon nach dem zweiten Satz niedergebrüllt, dann zerstörst du jede Form von Diskurs. Und ich meine, zum Diskurs gehört schon auch dazu, das muss man auch dazu sagen, Diskurs heißt, unterschiedliche Meinungen können geäußert werden. Mein Anspruch ist, dass sie rational sind, plausibel sind und mit den Mitteln der vernünftigen Rede vorgetragen werden. Aber in der Demokratie kommt es halt auch mal vor, dass jemand das Wort ergreift, der einen Blödsinn sagt, ja, oder der nicht meine, also der sozusagen auch eine Meinung vertritt, die ich bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar für abstoßend halte, ja. Das gehört halt zur Demokratie auch dazu, dass ich das ertragen muss und nicht sagen kann, das darf nicht vorkommen und das darf nicht vorkommen und das, was nicht vorkommen darf, wird immer größer und das, was meiner Meinung nach nur vorkommen kann, darf, ist immer kleiner, wird immer kleiner, das ist halt ein Quatsch, ja.
Ist jetzt
meine Haltung dazu, ja. Was nicht heißt, dass ich mich nicht auch an vielen Stellen ärgere, wenn jemand eine Position einnimmt, die ich als nicht nur kritikwürdig, sondern bis zu einem gewissen Grad auch abstoßend empfinde. Ja? Aber ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, ich schreie dich jetzt nieder, damit du überhaupt nicht zu Wort kommst auf der einen Seite, oder ich frame dich als ein besonders unmoralisches Individuum, sodass von vornherein klar ist, dass das, was du vorträgst, immer, also sozusagen, verachtenswürdig ist.
Höre ich da ein Plädoyer, dass du sagst, wir sollen eigentlich, oder wir müssen aufpassen, dass wir mehr miteinander reden, also dass wir auch einander mehr zuhören, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass das oft wirklich kaum noch praktiziert wird.
Und das auch mit Nazis?
Naja, ich weiß ja nicht. Schau, ich meine, kommt auf jetzt drüber, was einen hundertprozentigen Nazi? Nein, ja klar. Ja, jemand, der Aspekte rechtsextremer Positionen hat und dann wiederum auch Aspekte nicht rechtsextremer Positionen. Die Frage ist, was bringt, wenn ich nicht mit dem rede? Ja? Und was die Welt davon hat, wenn ich ihn anschreie? Auch nicht viel.
Kommt drauf an, wer lauter ist, vielleicht auch.
Ja, ja. Ich weiß schon, sozusagen, es ist eine dilematorische Position, wo man.
Weil eigentlich willst du ihm eins auf die Nase geben. Aber
ja, ich will niemandem was auf die Nase geben, ehrlich gesagt.
Wir sind aber nicht
also außer ganz wenige. Also sozusagen militante Nazis, die sozusagen selbst tatsächlich sozusagen richtige Gewalt ausüben und nicht bloß so ein bisschen, sagen wir mal, symbolische oder strukturelle. Natürlich wäre da auch mein Reflex, sie mit der Macht des Körpers und der Straße und so weiter im Band zu halten. Und das ist auch an manchen Stellen richtig. Ja? Das ist nicht nur mein Reflex, sondern es ist auch richtig, sollte man auch tun. Aber muss man, es ist auch, muss auch da hier die Grauzonen immer, sowohl die Grauzonen beachten, als auch das, was politisch sinnvoll ist in einem bestimmten Moment. Ja? Mhm. Manchmal ist es auch sinnvoll, bestimmte Sachen zu ignorieren, um ihnen nicht den Raum zu geben, den ich ihnen eigentlich gebe, wenn ich sozusagen den Konflikt eskaliere. Mhm. Ja? Mhm.
Aber die Antisemitismusfrage ist ja zum Beispiel was, was die Linke besonders stark auch durchzieht. Und wo dann eben tatsächlich die Frage ist, ignoriere ich das? Versuche dann halt an Stellen gemeinsam an einem Strang zu ziehen, wo es wichtig ist. Also der Kampf gegen den Faschismus, TM, ja, nenne ich das jetzt mal. Oder ist es trotzdem wichtig, darüber auch im Gespräch zu bleiben, um zu streiten und im Streit vielleicht zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Keine Ahnung, eine größere Sensibilität für Antisemitismus wäre was, was ich mir wünschen würde von manchen Linken, und andere würden sich vielleicht mehr wünschen von mir jetzt, dass ich mehr darüber spreche, was eigentlich in Gaza passiert und wie schlimm das ist.
Mhm. So. Mhm. Mhm. Ich meine, es gibt, glaube ich, ein bestimmtes, und es ist leider auch ein offensichtlich zunehmendes Segment oder Kleingruppe, wo es, glaube ich, kaum mehr möglich ist, ein Gespräch zu führen. Ja? Wo zumindest, sagen wir mal sozusagen, die pro-palästinensische Position so radikal auch geworden ist und wo die Haltung letztlich fast so ist, alles, was der Widerstand gegen die Besatzung tut, ist richtig. Also ist auch das Massaker vom 7. Oktober richtig. Wo das vielleicht nicht mal explizit, aber implizit drinnen ist, ja, und wo dann quasi auch in der Kritik an dem, was passiert, so radikal überzogen wird, rhetorisch, wo das Gespräch auch gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Wo es ja dann auch Teil der Identität ist, dass man das Gespräch nicht mehr führt, sondern sozusagen eben nur mehr schreit. Ja. Wo das ja vielleicht sogar nochmal theoretisiert wird durch irgendwie sozusagen falsch verstandene poststrukturalistische Positionen, nämlich dass jede Form von Gespräch ja kein deliberativer Austausch ist in einem Habermaschen Sinne der herrschaftsfreien Dialog, sondern dass jede Form von Sprechen sowieso durch Machteffekte durchzogen ist. Einerseits durch die Ungleichheit von Macht, die jeweilige Sprecherpositionen haben, als auch durch die Macht, die schon in die Begrifflichkeiten drinsteckt. Wenn du das radikalisierst, ist jeder Satz, den du sagst, kein vernünftiges Gewalt. Argument, sondern ein Machteffekt. Ja. Wenn du sozusagen bis über die Nase in dieser Theorie drinnen steckst, dann kannst du natürlich sagen, es hat überhaupt keinen Sinn. Es ist sozusagen, wie soll man sagen, ein Akt der Befreiung, andere einfach nur niederzuschreien und den Mythos des demokratischen Dialogs auch zu zerstören. Ja? Und dann wird es relativ schwierig sein, ein Gespräch mit Menschen dieser Art zu führen. Darüber hinaus würde ich schon sagen, mit jedem, wo es möglich ist, ein Gespräch zu führen, ist das Gespräch sinnvoll, besonders bei so dilemmatorischen Geschichten, weil du hast ja jetzt sozusagen so diese Dinge. Es ist ja sowohl richtig, den Antisemitismus zu adressieren, ist ja sowohl richtig, auch die Bedrohungsgefühle von europäischen Juden zu adressieren, und ist sowohl richtig, sogar die aus Traumata, aus doppelten Traumata, den historischen Traumata und den Traumata des 7. Oktober kommenden Bedrohungsgefühlen europäischer Juden, wo es vielleicht gar keine Bedrohung gibt, aber das Trauma ist ja da, ja, so, das zu adressieren, als auch die furchtbare und entsetzliche Verwundung erstens mal sozusagen palästinensischer Araber, die sozusagen dieses fürchterliche Gemetzel und auch die Kriegsverbrechen der israelischen Armee des letzten Jahres sehen und spüren, und als auch derjenige der anderen muslimischen Communities, die natürlich, wie wir wissen, das sofort auch in eine Art von Framing hineinführen. Das heißt, ja, wir sehen ja an dem Beispiel wieder, muslimisches Leben ist weniger wert als ein westliches Leben. Also es ist sozusagen ein Indiz für den Rassismus, den wir sowieso jeden Tag erleben. Mhm. Und für, also all das ist natürlich richtig zu adressieren. Es ist dilemmatorisch und es sind widerstrebende Positionen, die aber alle einen Aspekt des Richtigen auch in sich tragen. Ja? Und natürlich, was gibt es Besseres in einer solchen Situation, als ein Gespräch zu führen, die genau dieses dilemmatorische, auch dieses einerseits, andererseits zur Sprache bringt. Jetzt kann man natürlich sagen, alles, wo schon einerseits, andererseits drinnen steckt, ist sozusagen linksliberales Softitum, aus dem nie was folgt, ja, Wischiwaschi, ja. Aber das stimmt schon auch manchmal, aber in dem Fall würde ich das nicht sagen. In dem Fall gibt es keinen Weg, der richtiger ist als das einerseits, andererseits.
Ich habe in der Neuen Zürcher Zeitung was von dir gelesen. Da beschreibst du Symptome einer Gesellschaft, die vor lauter Krisen die Zuversicht verloren habe. Ich hätte bezahlen müssen, um den Artikel zu lesen. Mhm. Welche Symptome sind das?
Oh, ganz viele. Also sozusagen, wenn man einen Glossar der Gegenwart, also sozusagen die Begrifflichkeiten, die unsere Welt ja so auszeichnen, dann sind ja das jetzt Angst, Verbitterung, also lauter negative Emotionen, auch Zukunftspessimismus. Also da brauche ich nicht meinen Artikel in der Neuen Zürcher. Zukunftspessimismus im Sinne, glaube ich, 80% der Deutschen haben die Meinung, dass sozusagen quasi das Land in eine falsche Richtung geht. Und das, wer hat schon den Glauben daran, dass die Zukunft besser sein wird als das heute oder das gestern? Ja? Und das ist ja total interessant, weil eigentlich unsere gesamte Geschichte, aber insbesondere die Geschichte der Moderne, natürlich auch von einem Art von Zeitmodell, dem der Fortschrittsidee, man kann sagen Fortschrittsideologie getragen war, dass es nicht nur die Fortschrittige in Wissenschaft, in Gesellschaft und Demokratie und in sozialen Fortschritten gibt, in Erfindung ein technologischer Fortschritt, sondern dass sich diese verschiedenen Fortschritte zu dem Fortschritt addieren. Ja? Dieser Optimismus ist natürlich gewichen. Und wenn sich Pessimismus in eine Gesellschaft hineinfrisst, ist das natürlich ein Brandbeschleuniger für Rechtsextremismus. Also ich sozusagen progressive Parteien, linke Parteien, auch dann, wenn sie radikale Kritik an der Gegenwart geäußert haben, waren natürlich immer auch getragen von einem optimistischen Geist. Ja?
Wo ist der uns abhanden gekommen?
Corona?
Ja, ist bitte?
Nein. Während der Corona-Pandemie?
Nein.
Vorher schon.
Ich glaube, der ist schon viel früher abhanden gekommen. Das ist ein schleichender Prozess. Also sozusagen auf der einen Seite ist dieser pausbäckige linke Fortschrittsglauben, dieser quasi, also wie das im Marxismus auch drinnen ist, mit dem Determinismus oder Schlagseiten zum Determinismus, dass quasi naturnotwendig auf den Kapitalismus der Sozialismus folgt und dass das quasi ein Vektor der Geschichte ist. Ein Erbe des hegelianischen Dings, der sozusagen, wo ja der Geschichtsprozess auch als aufstrebend vom Schlechten zum Guten oder zum Perfekten gezeichnet worden ist. Da hatte der Marxismus natürlich ein Erbe, so dieses Dings. Dann war vieles davon natürlich auch durch Realität getragen. Ja? Die Dinge wurden sukzessive besser. Ja? Und dann, wenn sie nicht besser wurden, war der pausbäckige teleologische Fortschrittsglauben ein guter Muntermacher, weil dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt geschlagen, aber die Geschichte wird uns als Sieger aus dem Auf und Ab hervorgehen lassen. Ja? Und das ist halt natürlich
ziemlich genau das ist, was Kamala Harris gesagt hat, nachdem sie gegen Donald Trump verloren hat.
Die Enkel fechten es besser aus.
Nenn nicht die Enkel, aber dass sie versprochen hat, wir werden gewinnen und dass es einfach nur noch ein bisschen länger dauert, bis wir gewinnen werden.
Ja, ja. Gut, aber sozusagen der alte marxistische Fortschrittsglaube hätte noch hinzugefügt, ist naturnotwendig und das Gesetz der Geschichte, das wir gewinnen werden. Ja? Bei der Sprache, die man heutzutage als Politikersprache wie Kamala Harris anschlägt, ist es so, eine hat sowas, eine Beschwörung der eigenen Kraft, und das ist ja auch richtig. Ich meine, was soll man denn sagen? Soll man sich hinstellen und sagen, um Gottes Willen, jetzt bin ich deprimiert und ich wollte euch das nur mitteilen und seid bitte genauso deprimiert wie ich. Also da hast du als Anführer dann natürlich oder als Anführerin die Aufgabe, deine Anhänger in die Opposition zu führen, und das tust du eher mit dem Glauben, dass es einen Sinn hat, als mit dem Glauben, dass es eh sinnlos ist. Ja?
Cool, vielleicht wäre das mal eine Strategie, die man mal neu ausprobieren könnte. Vielleicht passiert dann ja mal wieder was.
Ja, gut. Ich glaube, es wird sich niemand finden. Diese Aufgabe musst du übernehmen.
Das mache ich gerne. Schlechte Laune kann ich gut verbreiten. So, dann haben wir haben die Zuversicht verloren, weil der Fortschritt sich nicht mehr automatisch so einstellen mag, wie wir uns eingebildet haben, dass er naturgesetzlich oder meinetwegen auch gottgegeben dann kommt. Wie finden wir diese Zuversicht denn dann wieder? Weil ich bezweifle, dass es jemals noch mal besser wird.
Mhm. Naja, erstens mal sozusagen...
Ich sage ja, schlechte Laune verbreiten kann ich gut.
Erstens mal... Ökonomisch sind wir jetzt in einer Stagnationsphase, das muss nicht so sein. Also es kann so scheinen, dass es sozusagen Modernisierung der Ökonomie und Wachstum gibt, und Wachstum, da können wir jetzt Wachstumsdebatten führen, ökologisch pipapo, aber Wachstum kann ja auch heißen, dass man Windräder baut und dafür Gaskraftwerke abreißt und so weiter und so fort. Dass es dann mehr Jobs gibt und einen Boom gibt und die Leute besser verdienen und dass die Lebenserhaltungskosten wieder relativ sinken. Das ist ja auch eine Erfahrung, also sozusagen der Schock der Inflation hat ja dann auch dazu geführt, dass das für Menschen, nicht für alle, aber für viele sehr viel knapper geworden ist. Also da kann man sich schon sozusagen Prosperität im ökonomischen Sinne vorstellen. Und andere Formen von Fortschritten gibt es ja auch. Also sozusagen, es wird immer was Neues erfunden und das ist meistens schon besser als das, was vorher da war. Ja, also jetzt kann man sich natürlich streiten, ob die Medien besser werden, weil es das Internet erfunden worden ist und war die alte Zeit des gedruckten und des linearen Fernsehens nicht besser. Kann man alles diskutieren, aber grosso modo sind Dinge, die erfunden werden, besser als das, was man vorher hatte. Also dass wir dieses Gespräch jetzt nicht per Fax führen müssen, ist ein Fortschritt. Genauso wie die Fortschritte der Medizin, die Fortschritte in der Krebsbekämpfung, die Fortschritte, was die KI kann. Jetzt, wir Journalisten finden vielleicht, es könnte uns wegrationalisieren, aber wenn die KI erkennt meinen Krebs 3 Jahre vorher, bevor es ein Arzt könnte, ist es ein Fortschritt. Also da gibt es natürlich genügend Aspekte, wo man sagen, es wird besser. Ja? Auf die müsste man schon auch ein bisschen schauen, und politisch müsste man, glaube ich, schon auch so etwas wie ein Bild zeichnen einer Welt, die nicht das Utopia, das glaubt uns eh keiner, aber die an manchen Stellen einfach besser ist als die heutige. Und das kann natürlich, was soziale Sicherheit betrifft, das kann sozusagen aber auch, was sozusagen Technologien betrifft, aber das kann natürlich auch Lebensweisen betreffen. Ja, natürlich soll man Bilder zeichnen von besseren Lebensweisen, als wir sie heute haben. Also, und wenn man da sozusagen Aspekte der Fortschrittlichkeit dann wieder sozusagen in die Diskussion bringt zumindest, dann gibt es schon sozusagen ein bisschen mehr Optimismus jedenfalls, als es ihn jetzt gibt in dieser Phase chronischer depressiver Stockung.
Ist das wirklich so? Also weil das große Problem, das ich da sehe, ist, wenn ich ein positives Bild der Zukunft, ich lebe mitten in Berlin, wenn ich ein positives Bild meiner Lebensverhältnisse hier mitten in Berlin zeichne, dann besteht dieses Bild vor allen Dingen auch daraus, dass hier kaum noch privater Pkw-Verkehr unterwegs ist und auch nicht am Straßenrand abgestellt wird. Wenn ich dieses Bild irgendwie zeichne, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, vor allen Dingen mit meiner Nachbarschaft, die alle Auto fahren und alle auch sehr gerne Auto fahren und auch dringend das Auto brauchen, wie sie glauben, dann fordere ich die zu einem Verzicht auf. Und über diese Hürde des Verzichts kommen die in ihrer visionären Kraft überhaupt nicht hinaus, sondern lehnen einfach ab, was ich vorzuschlagen habe, wie das Leben hier in Berlin-Tempelhof schöner werden könnte. Mhm. Mhm. Wie Also wie helfe ich diesen Leuten praktisch über diesen Hügel des Verzichts, dass sie zuversichtlicher werden? Ganz konkret, was sage ich meinem Nachbarn, wenn ich ihm sage, dass ich es eigentlich für sinnvoll halte, dass er seinen dämlichen Mercedes abgeben soll, weil der arbeitet nämlich 4 Minuten zu Fuß entfernt?
Ja, ich weiß auch nicht. Ist schwierig.
Ich kann euch das sagen. Ich weiß es. Ich weiß es. Es gibt nämlich da sehr interessante Fälle in Spanien. Eine Stadt, die auch irgendwie in den 90ern schon beschlossen hat, wir werden autofrei und wir machen hier irgendwie lebenswerte Stadt und so weiter. Und der Bürgermeister hat es einfach gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt. Mhm. Also die wollten das auch alle nicht. Und das Besondere daran ist, 25 Jahre später regiert er immer noch. Mhm. Also die Leute wollten das zwar erst nicht, aber finden es jetzt richtig gut und haben auch so sozusagen eine kognitive Verzerrung, können sich also nicht mal mehr daran erinnern, dass sie mal dagegen waren.
Das hast du an vielen Fällen. Also ich kann dir das auch ein Beispiel nennen, wo in Wien vor 10 Jahren, glaube ich, die rot-grüne Stadtregierung beschlossen hat, eine große Einkaufsstraße und alles, was rundherum ist, zu einer Fußgängerbegegnungszone zu machen. Autos dürfen ein bisschen durchfahren, aber es ist sehr, sehr beschränkt und dadurch kann man auch nicht mehr sie kreuzen und queren. Das heißt sozusagen auch alle angrenzenden Vierteln und Bezirke sind de facto Autoverkehr beruhigt. Und heute kann sie kommen. Und da gab es einen Sturmlauf gegen diese wahnsinnige, woke Idee, die Marie-Hilfer-Straße autofrei zu machen. Und heute kann sich kein Mensch mehr vorstellen, dass das jemals anders sein konnte und wie man so verrückt sein konnte. Das spielt sicherlich eine Rolle.
Aber darf ich kurz einwenden, dass in Berlin die CDU die letzten Wahlen gewonnen hat mit Plakaten, auf denen stand, das Auto darf nicht diskriminiert werden.
Ja, sozusagen, aber das ist sozusagen einerseits die Kulturkampfstrategie der Rechten, die genau solche Strategien möglicherweise dann verhindert, insbesondere dann, wenn progressive Parteien, Sozialdemokraten, Grüne, was auch immer, nicht den Mut haben, solche Entscheidungen zu fällen, wie es dein Bürgermeister aus einer spanischen Stadt getan hat. Und natürlich, wenn du unsere ganze Gesellschaft mit Kulturkampf-Fittis vergiftest, kannst du alles sozusagen quasi schon verhindern, bevor so etwas passiert.
Das heißt, die anderen brauchen einfach Mut.
Dagegenhalten. Was bleibt uns eh nichts anderes über? Ja? Oder vielleicht gelingt es den anderen Seite auch mit dieser Kulturkampf-Fittis, unsere Gesellschaft vollständig zu ruinieren, weil ja auch nochmal hinzugekommen ist, dass sozusagen mediale Mechanismen, jetzt komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe, ja, vieles verändern, nämlich gerade sozusagen diese Aufganselungsmaschinen über Social Media kannst du solche Kampagnen natürlich viel, viel ärger führen als früher. Ja? Insofern relativiert es auch alles, was ich über die Geschichte der FPÖ gesagt habe, bis ins Jahr 2015 oder so, weil schon das Jahr 2014, 13, 12 unter ganz anderen medialen Bedingungen stattgefunden hat, ist unsere Gegenwart. Ja? Und wie wir mit dieser fatalen neuen Struktur medialer politischer Kommunikation überhaupt zurande kommen wollen, wird man immer diskutieren. Ich meine, jetzt konterkariere ich quasi sozusagen meinen Geist des Optimismus, aber ich habe, glaube ich, schon im Jahr 2014 einen sehr provokativen Vortrag gehalten mit dem Titel "Kann die Demokratie das Internet überleben?" Was damals haben es mir alle für einen Verrückten gehalten, dass ich überhaupt diese Frage aufwerfe, weil das war noch ein bisschen in den Ausläufern von dieser Romantik, Internetromantik im Sinne von
Demokratisierung.
Jeder
jetzt reden alle miteinander, alle mit Freunde.
Das Beste war ja, wie hieß das, Schwarmintelligenz, ja, wie man noch geglaubt hat.
Als aus der Schwarmintelligenz heraus etwas emergiert ist. Ich kann mich
Genau. Das ist sozusagen quasi was bei allen Thematiken was Gescheiteres rauskommt, wenn alle durcheinander reden dürfen, weil sozusagen jeder seine besten Ideen einspeisen kann und dann wird das sozusagen das Optimale. Ja? Also das hat man geglaubt Anfang der Nullerjahre. Ja?
Dabei war damals schon klar, dass der Lauteste gewinnen würde. Aber
ja, weiß ich nicht, ob es 2000 oder 98 oder so schon klar war, wo diese ganzen Schlagzeilen von Schwarmintelligenz auf den
Titelseiten waren. Aber der Lauteste hat ja schon immer gewonnen. Ja. Warum sollte das auf einmal anders sein? Das
Ja.
Aber okay. Robert, trotzdem, wir haben dich ja eingeladen für einen, ich habe dich ja eingeladen für einen positiven Ausblick.
Deprimiert aus diesem Jahr
raus. Du musst jetzt noch irgendwas liefern, an dem sich die Leute festhalten können.
Genau. Irgendwas am besten mit Marx.
Nee, glaube ich, Marx, ja, bei Marx fällt uns immer viel ein, aber jetzt habe ich mich nicht vorbereitet und habe da jetzt nicht meine Lieblingsquotes auf der
Was wird denn nächstes Jahr aus der Arbeiterklasse?
Holger.
Okay, ich lasse das. Ich halte mich raus.
Nächstes Jahr wird für die Arbeiterklasse härter, weil wir sind doch in einer relativ großen Rezessionsphase. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht das, also nicht Rezession, sondern Stagnation, aber mit strukturellen Krisen der europäischen Industrie. Aber gut, da komme ich jetzt ins Positive, ja, weil das ist wirklich ein großes Problem. Wir kennen ja konjunkturelle Krisen, aber wir kennen strukturelle Krisen auch. Und oft wird über die Nebensächlichkeiten geredet, wie das Budgetdefizit und den Staatsschuldenstand und die wegen der Schulden. Bremse, ja? Ja, als wäre die Frage, ob Deutschland 3,2 oder 2,9 oder meinetwegen auch 3,9% Budgetdefizit hat oder ob es 64% oder 65% Staatsschuldenstand des BIPs hat, das zentrale Problem. Ja? Das ist so nebensächlich.
Ist auch ein Kulturkampf letztlich, oder? Was wir da sehen.
Ja, das ist halt sozusagen. Ja, das ist halt
Leute verstehen es nicht, da kann man ihnen
ja, dann was einreden. Halt simple rechte Propaganda ist immer schon gewesen. Oder Neoliberale, aber viel entscheidender ist, dass man Investitionen tätigt in die Technologien von morgen, dass man nicht sozusagen quasi die industrielle Struktur zu einem Ramschladen verkommen lässt, der sozusagen nur mehr Produkte produziert von gestern, die heute keiner mehr haben will. Ja? Und damit sind wir sogar schon beim Verbrennermotor BMW, der so überteuert ist, dass man in der ganzen Welt schon lacht, warum soll man das kaufen, wenn ich ein halb so teures Elektroauto kaufen kann und so weiter und so fort. Also da braucht es Investitionen, aber es braucht dann natürlich auch Investitionen in die saubere Energie, weil die hat ja natürlich auch einen Vorteil, nämlich nicht nur, dass sie sauber ist, sondern am Ende ist sie eine viel billigere Energie. Ja? Damit sind wir auch schon bei der Krise der europäischen Industrie, die ja auch eine Kostenkrise ist durch die Inflation, die ja vor allem auch eine Energiepreisinflation war. Ja. Dann muss ich erstens mal die Preisbildung auf den Märkten, den Mechanismus verändern, aber vor allem auch die Infrastruktur für saubere Energie, also Solar, Wind, die Leitungen, die man dafür braucht, das smartere Energienetz, das ja dann sozusagen quasi wie sozusagen Kapillaren von Synapsenschaltungen funktionieren muss und nicht wie eine Autobahn, ja, brauche ich, und dann brauche ich Speicherkraftwerke und so weiter und so fort. Aber all das würde ja gleich mehrere Dinge positive bringen. Erstens billige Energie für die Industrie und für die Haushalte. Zweitens der Klimawandel würde damit bekämpft werden und es werden damit auch die Arbeitsplätze geschaffen für all die Leute, die diese Windräder bauen, die diese Solarpaneele auf die Dächer schrauben, die Datenleitungen und die Energieleitungen modernisieren und so weiter und so fort. Ja? Also man hätte dann quasi es wäre eine Win-Win-Win-Situation. Da, glaube ich, kommt man nicht drum herum. Und das kann auch sozusagen die neoliberale Phrasendrescherei nicht verhindern, ja, glaube ich, weil am Ende sind dann selbst Konservative und Wirtschaftslobbyisten pragmatisch genug, um zu wissen, besser als unsere Wirtschaftsstruktur an die Wand zu fahren, ist es allemal noch einen gewissen Kompromiss mit progressiven und keynesianischen Konzepten zu schließen und wieder zu Prosperität zu kommen. Am Ende werden sie diesen Weg wählen. Selbst die werden ihn wählen.
Ist das jetzt gerade so ein nur Nixon konnte nach China gehen Argument?
Nein, das ist jetzt kein nur Nixon, kann nach China gehen.
Also das können auch die progressiven Parteien leisten oder braucht es dafür?
Es können die progressiven Parteien leisten, es können auch die Konservativen leisten, es können zum Teil
die
Rechtspopulisten leisten, es können in Koalitionen oder in Allianzen, welche Art von Regierungsform auch Koalitionen leisten. Ja, es setzt sich auch manchmal Zeitgeist. Also das wird der Zeitgeist. Ja? Mhm. Und Zeitgeist schlägt Ideologie.
Das finde ich ein gutes Schlusswort. Ist das für dich auch okay, Holger?
Ja.
Ja.
Ich könnte zwar jetzt noch eine Stunde weiter und nee, 3 Stunden könnte ich jetzt noch weiter, aber ich darf ja nicht.
Ja, lieber Robert Miesig, vielen herzlichen Dank, dass wir trotzdem ein bisschen positiv ins neue Jahr blicken können und auf jeden Fall guten Rutsch auch.
Danke euch.
Dankeschön.
Und auch heute haben wir einen Faktencheck und der kommt von Nandor Hulverscheid.
Ja, hallo und willkommen zum Faktencheck der letzten Wochendämmerung von 2024. Ich fange heute an mit dem Thema rechtspopulistische Wähler bzw. WählerInnen rechtspopulistischer Parteien. Dazu hatte Robert Miesig gesagt, dass es Studien gibt, die zum Beispiel Rückkehr zu den politisch Verlassenen heißen, die zeigen würden, dass eben auf Basis von Verlassenheitsgefühlen gewisse Milieus bereit sind, extreme Antisystemparteien zu wählen. Und tatsächlich gibt es eine Studie, die genauso heißt. Diese erwähnte Studie ist 2018 erschienen und die hat in Deutschland und Frankreich 500 Haustürgespräche in strukturschwachen Regionen durchgeführt, wo es hohe Anteile von rechtspopulistischen WählerInnen gab. Und ein wesentliches Ergebnis dieser Studie war, dass nicht Fremdenfeindlichkeit, sondern sozialpolitische Bedingungen Grund für den Unmut der WählerInnen und ihrer Zukunftsängste waren. Ja, dann wurde ganz viel gesprochen über die FPÖ. Da habe ich auch nochmal einige Sachen überprüft, weil bei so historischen Sachen, da können ja Jahreszahlen und so mal schnell durcheinander kommen. Und außerdem ging es ja darum, dass das historisch betrachtet eine nationalsozialistische Nachfolgepartei ist. Deswegen wollte ich da einfach nochmal ein bisschen mehr zuliefern, obwohl es im Wesentlichen stimmt. Nämlich zunächst mal zum FPÖ. Parteigründer im Sinne von deren ersten Vorsitzendem. Der war SS-Brigadeführer und Mitglied von Hitlers Reichsregierung, hatte dazu Robert Miesig gesagt. Und er hat ihn auch als quasi ranghöchsten österreichischen Nazi bezeichnet. Und der Nachfolger, der sei ja auch SS-Sturmführer oder so ähnlich gewesen. Nach meiner kurzen Recherche scheint jetzt nicht korrekt zu sein, dass Anton Reintaler, so heißt dieser erste Vorsitzende der FPÖ, da scheint nicht korrekt zu sein, dass der höchste österreichische Nazi diese Bezeichnung verdient hätte. Aber das ist nebensächlich, würde ich jetzt mal sagen, denn es entspricht den Tatsachen, dass er ein ranghoher und wohl auch überzeugter Nationalsozialist war. Er hatte nach dem Anschluss Österreichs hohe Regierungsämter inne und war auch tatsächlich SS-Brigadeführer. Sein Nachfolger Friedrich Peter war SS-Obersturmführer und zwar in einer Einheit, die über 40.000 Juden und sowjetische Kriegsgefangene ermordet hatte, wovon er aber nichts mitbekommen haben wolle. Ja, vor der Zeit von Jörg Haider als Vorsitzendem, also dem modernen rechtspopulistischen Turn der FPÖ, da hat sie diesen liberaleren Einschlag gehabt, hat Robert Miesig erklärt und auch mal mit den österreichischen Sozialdemokraten koaliert und hätte in dieser Zeit teilweise einstellige Prozentwerte in Umfragen gehabt. Ja, und das hat dann eben das Feld für Jörg Haider bereitet und das stimmt. Also die FPÖ drohte wohl damals bei den nächsten Wahlen aus dem Parlament zu fliegen mit den Umfragewerten, die sie hatte. Und diese Aussicht provozierte dann einen Machtkampf in der Partei, bei dem eben der Rechtspopulist Jörg Haider mit 57% der Stimmen gegen den bisherigen Vorsitzenden Norbert Steger gewann. Dazu habe ich einen Link rausgesucht, wenn das jemand nachlesen möchte. Das scheint eine recht dramatische Episode gewesen zu sein. Ja, was macht die FPÖ aktuell in Österreich? Dazu hat Robert ein paar Beispiele genannt und zum Beispiel hat er gesagt, in der Steiermark, wo sie regierungsbeteiligt ist, hätte die FPÖ das Gendern verboten und in Niederösterreich eine Förderung von Gastronomien verabschiedet, die traditionelle österreichische Küche fördern soll, umgangssprachlich Schnitzelbonus. Und da habe ich jetzt eine kleine Korrektur, weil soweit ich es nachvollziehen konnte, hat es ein Genderverbot zwar in das Regierungsprogramm der FPÖ-ÖVP-Koalition in der Steiermark geschafft. Eingeführt ist es aber noch nicht. Und die Wirtshausprämie in Niederösterreich gibt es dagegen seit Januar 2024. Kommen wir von Österreich zu Deutschland. Es fiel der Satz, dass in vielen westdeutschen Bundesländern die AfD nicht so wirklich über 20% kommt. Da habe ich einfach mal nachgeschaut bei wahlrecht.de, was sehr unmodern aussieht, aber eine ganz hervorragende Quelle für Informationen rund um Wahlrecht und auch einfach aktuelle Umfragen ist, die da zusammengetragen werden. Und laut den jüngsten dort gelisteten Umfragen zu Landtagswahlen, also wenn Sonntag Landtagswahl wäre, ne, man kennt es, dann kommt die AfD derzeit in keinem westdeutschen Bundesland über 20%. Am besten schneidet sie in Bayern mit 18% ab, am schlechtesten in Hamburg mit 10%. Solche Umfragen sind natürlich keine Wahlprognosen, da gehört noch mehr dazu und die haben ihre eigene Unsicherheit, siehe USA gerade wieder. Insofern, vielleicht sollte man da sich nicht zu sehr drauf ausruhen. In der ursprünglichen Charta von Netanyahus Likud-Partei stand der Satz From the river to the sea there will only be Israeli authority oder auch sovereignty. Das hat Robert Miesig gesagt, im Kontext eben von der Diskussion, ist das jetzt eine radikale Forderung, From the river to the sea Palestine will be free, was man jetzt viel gehört hat dieses Jahr. Und es ist korrekt, dass in dem Text von 1977, der eben die Grundsätze der Likud-Partei auflistet, da steht im ersten Absatz drin, ich übersetze das jetzt mal auf Deutsch, das Recht des jüdischen Volkes auf das Land Israel ist ewig und unbestreitbar und verbunden mit dem Recht auf Sicherheit und Frieden. Daher werden Judäa und Samaria keiner fremden Verwaltung übergeben. Zwischen dem Meer und dem Jordan wird es nur israelische Souveränität geben. Habe ich auch nochmal verlinkt, das ganze Dokument. Ist nicht sehr lang. Dann ging es nochmal ein bisschen um die allgemeine Stimmung gerade. Da fiel der Satz, 80% der Deutschen sind ja irgendwie gerade der Meinung, das Land bewege sich in die falsche Richtung. Also sind eher so zukunftspessimistisch. Dazu wollte ich zumindest mal irgendwie eine gute Umfrage als Quelle finden und habe sie auch entdeckt. Nämlich gibt es eine internationale Befragung des Instituts Ipsos aus dem November. Und die ist auch für Deutschland repräsentativ und 77% der Deutschen sehen das Land auf dem falschen Weg und dieser Wert zur Frage nach der Lage der Nation, das sei in über 10 Jahren, seit es diese Befragung gibt, ein Negativrekord, schreibt Ipsos noch dazu. Es sollte ja aber auch noch einen positiven Ausblick irgendwie geben und ich habe hier auch noch was Positives ans Ende gepackt für jeden, der noch ein bisschen lesen möchte von euch. Und zwar hatte Kada ja, glaube ich, erwähnt, dass es so eine spanische Stadt gäbe, in der hätte ein Bürgermeister in den 90er Jahren einfach mal Autofreiheit gegen den Willen, zumindest eines großen Teils der Bürger, durchgesetzt und der würde ja bis heute regieren, da die Menschen sein Konzept halt eben schätzen gelernt haben. Und offensichtlich ist hier die Geschichte der Stadt Pontevedra im Nordwesten Spaniens gemeint, deren Innenstadt seit über 20 Jahren autofrei ist. Der Bürgermeister dieser Reform, Miguel Ángel Lores, wurde mehrfach wiedergewählt und ist seit 1999 im Amt. Auch dazu habe ich Links rausgesucht. Vielleicht ist das für jemanden eine schöne positive Lektüre. Und außerdem habe ich noch den Link zum Redemanuskript von Robert Miesigs Vortrag »Kann die Demokratie das Internet überleben?« rausgesucht. Ja, das hat er auf seinem eigenen Blog hochgeladen. Und ja, falls sich jemand dafür interessiert, weil er diesen Vortrag erwähnt hat, dann kann man das da eben nachlesen. Und damit verabschiede ich mich für diesen Faktencheck, aber auch für das Jahr 2024. Ich hoffe, alle haben schöne Festtage und kommen gut ins neue Jahr. Alles Gute und tschüss.